Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast.
Alles, was laufen hat können, wir sind einfach in den Busch, durch den Dschungel und irgendwo an den Dörfern. Und das war alles sporadisch und unvorhersehbar. Und ob wir ankommen oder nicht, das wussten wir auch nicht. Aber wir haben es geschafft.
Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
Die armen Leute.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Seelhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die Frau, die Sie gerade am Anfang gehört haben, ist Schwester Johanna Datzreiter. In dem Zitat beschreibt die Missionarin einen der gefährlichsten Momente ihres Lebens. Gemeinsam mit ihren Mitschwestern floh sie während des Putsches des Warlords Charles Taylor in den 1980ern im afrikanischen Staat Liberia durch den Dschungel vor dessen Soldaten. Von 1975 bis 2017, also insgesamt 42 Jahre, war sie in Liberia als Missionarin tätig. Im Alter von 80 Jahren wurde sie schließlich nach Österreich zurückgerufen. Ihre Erlebnisse hielt Datzreiter 2019 in dem Buch »Wo der Pfeffer wächst – Missionarin zwischen Bürgerkrieg und Ebola« fest. Ich habe mich mit ihr im Haus der päpstlichen Missionswerke Österreich im ersten Wiener Gemeindebezirk zum Gespräch getroffen. Und dort haben wir über ihre Zeit als Missionarin und das Buch geredet. Zuerst erklärt sie, wie sie als Ordensschwester nach Liberia kam.
Ich bin in einen internationalen Missionsorden eingetreten und da kann man hingeschickt werden, wo man gebraucht wird sozusagen. Wir haben aber nicht Vorschriften, aber wir mussten damals Französisch und Englisch lernen. Und dann habe ich mich gemeldet für eine Englisch sprechende, für ein Land, wo man Englisch spricht. Das wurde auch akzeptiert.
Sie haben in unserem Vorgespräch vor zwei Wochen gesagt, dass die politische Lage in diesem Land sehr, sehr schwierig war. Können Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz umreißen, welche Konflikte es da gegeben hat und welche Probleme?
Das Land Liberia ist kein Kolonialstaat gewesen. Einer der einzigen in Afrika, der nie von europäischen Kolonisten erobert wurde, sondern von den zurückgeschickten früheren Sklaven von der Küste dort sind die verkauft worden, vor 200-300 Jahren. Und Amerika wollte sie loswerden sozusagen im 19. Jahrhundert und hat Ausgebildeten zurückgeschickt an die Westküste, hat von drei westafrikanischen Ländern ein Stück herausgeschnitten, buchstäblich, das sieht man auf der Karte, und hat die dort fest eingebürgert. Aber wenn man in die Großstadt gekommen ist, nach Monrovia, hat man gedacht, man ist in einer amerikanischen Großstadt. Es war wie in den Kolonialländern. Die haben einen Stützpunkt, Amerika hat jetzt noch einen Stützpunkt, dort wieder nach dem Krieg, einen Freihafen. Und die größte Kautschukplantation der ganzen Welt, das alles nach Amerika geht. Die Bevölkerung aber, die aus drei verschiedenen afrikanischen Ländern zusammengewürfelt war, im Norden, Osten und Westen, im Inneren des Landes, haben ein anderes Leben geführt sozusagen. Auch eine Stunde nach der Hauptstadt war die Asphaltstraße fertig und man ist eben im Dschungel gewesen. So habe ich das Land vorgefunden. Unsere Schwestern waren die ersten, 1936, die in das Land gekommen sind, die ersten Ordensleute. Es war sehr schwierig, der Anfang, weil überhaupt kein europäisches Gesundheitssystem geherrscht hat. Nur in Monrovia hat man überlebt. Aber unsere Schwestern haben 1937 die ersten Malaria-Tabletten ausgereicht, die sie von Europa bekommen haben, die ersten Chloroquin.
Also Sie sind ja 1975 dort angekommen.
Und 75, da waren also keine Asphaltstraßen noch nicht. Ich bin sofort in den Norden, Nordosten gekommen. Wir haben ja damals schon drei Niederlassungen gehabt. Und wir haben sofort gezielt als Missionarinnen in das Innere des Landes. Und wir haben zwar in der Hauptstadt eine Mädchenschule gehabt, bis jetzt, weil das so wichtig ist, aber die anderen Schwestern waren alle im Inneren des Landes. Und das war unser Segen, deshalb haben sie mich auch nicht umgebracht im Bürgerkrieg. weil die gewusst haben, für wen wir da sind, nicht? Das war ihr ganz wichtig.
So, als sie da 75 hingekommen sind, wenn man sich das so anhört, aus drei verschiedenen Ländern, die Menschen, das klingt ja wie so, als ob die Konflikte da eh schon vorprogrammiert und sind, haben sie da keine Angst.
Wir als Missionarin, wir sind ja vorgebildet für Konflikte, für verschiedene Länder und so. Wir haben das sofort gespürt im Innern des Landes, dass sich das nicht halten wird. Die Leute in den Stämmen, die waren die Sklaven der Herren in Monrovia. Die haben das aber nicht gespürt, weil die haben geglaubt, dass sie denen untertan werden vor ewig. Und da täuscht man sich. Wir haben das sofort erfasst und nach 5 Jahren ist es ja losgegangen mit dem ersten Militärputsch. Und dann habe ich ja beschrieben, nicht die ganze Entwicklung. Aber damals waren wir schon mit den Leuten so verwurzelt, wenn wir das Problem gespürt und gesehen haben. Und wir gehen ja nicht für ein paar Jahre oder für ein paar Monate, wir gehen für Leben, solange wir es aushalten oder, wie gesagt, wir reden nicht davon, wenn ausgenommen wir werden krank, wie gesagt, dann ist das was anderes.
Haben Sie da keine Angst gehabt, dass Sie dorthin gekommen sind?
Nein? Nein. Ich habe eigentlich, muss ich sagen, wissen Sie, so einen Beruf kann man nicht, den muss man aus religiösen Gründen wählen und auch ausführen, sonst geht es nicht. Das ist einfach, das ist nicht ein Entwicklungshilfeberuf oder mit der UNO. Wir haben das alles durchgestanden. Entwicklungshilfe, die UN, die gehen, wenn Gefahr droht, nicht? Aber bei uns ist das anders. Es geht ja um den Menschen.
Wie war denn Ihre Ankunft? Wie haben Sie sich eingelebt?
Eigentlich habe ich nicht viel Schwierigkeiten gehabt. Ich bin von Natur aus in einer Großfamilie aufgewachsen. Wir sind vorbereitet worden. Unsere Novizenmeisterin war in Afrika vorher auch. Und hat uns für vieles vorbereitet. Ich habe die Sprache, ich habe Englisch, wir sprechen Englisch, ja. Also die Sprache ist etwas ganz Wichtiges. Aber in Liberia spricht man offiziell amerikanisch-Englisch. Da ist ein bisschen Unterschied, ja. Nicht zu viel, aber ja. Es ist. Dann haben sie ein Pidgin-Englisch, den Sklavendialekt, den sie mitgebracht haben. Und der ist eigentlich im ganzen Land noch aktuell, auch in den Stämmen. Aber es gibt 23 Stammessprachen.
Muss man sich auch mal zurechtfinden.
Ja, Sie müssen. Ich habe glücklicherweise in den 2 größten Stämmen gearbeitet, hauptsächlich im Nordosten. Man gewöhnt sich daran, wenn man sonst nichts hört. Aber das Sklavenenglisch ist sehr wichtig. Das ist so ein Pidgin-Englisch, wie man sagt. Das ist Umgangsenglisch. Ist sehr lustig und es wird alles so verdreht. Aber wenn man das kann, ist man sofort akzeptiert. Also wenn man sich herablässt und den Dialekt der Liberianer sprechen will, dann ist man akzeptiert.
Ich wollte gerade sagen, das merken ja auch die Menschen dann dort, oder?
Ja, natürlich. Nicht, wenn man da so hochtrabend kommt, das ist ja überall so, nicht? Wenn ich nach Hause komme und nur im Hochdeutsch spreche mit meiner eigenen Familie, dann werden die sich auch nicht wohlfühlen. Nicht?
Im Buch gibt es ein Kapitel, da geht es darum, eben, wie wichtig eben auch die Segnung eines Brunnens ist, wenn Sie da in ein Dorf gekommen sind.
Das wollte ich sowieso, ja.
Kurz erzählen, bitte.
Also wenn jemand nach Afrika, ich spreche jetzt von Afrika, geht, ohne religiöse Motivation, dann bitte soll er sich raushalten. Denn da tut man mehr Harm, und dann können sie noch so viel machen für die Leute, die fühlen sich nicht damit konfrontiert und auch nicht zu Hause. Das ist mir am Anfang so aufgefallen, wenn du was anfängst, bis heute mit den Afrikanern im Allgemeinen. Höchstens, sie sind schon von Europa als Atheisten zurückgekommen, das gibt es auch. Aber die Afrikaner haben einen urreligiösen Sinn und Gefühl von ihrer ganzen Natur her. Die sind ja mit dem Geist, mit dem Geistigen viel mehr verbunden wie wir. Das ist alles eins bei den Afrikanern. Und wenn sie in ein Dorf kommen und da haben sie einen angefangenen Brunnen und wir sagen, ja, warum habt ihr den nicht fertig gemacht? Und wer hat denn das angefangen? Ja, weiße Leute, aber niemand hat ihnen helfen wollen. weil, sage ich, warum? Dann habe ich gesagt, wir können das zusammen fertig machen. Dann hat der eine gesagt, ja, aber du musst vorher ein Gebet sagen zu unserem Gott, sonst glauben wir und spüren wir, dass der Geist des Brunnens uns nicht das Wasser geben will. Ja, das muss man lernen. Wir haben den Brunnen dann fertig gemacht, aber nur, weil die wirklich gespürt haben, dass wir es gut meinen. Die haben nämlich wirklich Angst gehabt, dass da überhaupt kein Wasser mehr kommt, aber es ist Wasser gekommen. Also das ist ein Prinzip für Entwicklungshilfe, für alle, die überhaupt sich mit Afrika in Verbindung setzen. Sie können gar nicht ahnen, was wir für kaputt gemacht haben, nur mit unserem überheblichen Weißen.
Wir glauben, wir wissen immer alles besser als die anderen, oder?
Und die glauben immer noch, dass wir Dinge besser wissen, aber hinter uns dann machen sie ihre eigenen und wir wissen jetzt, was alles rauskommen kann, nicht? Mit dieser Überdünktheit.
Sie haben vorhin schon den Militärputsch 1980 angesprochen. Ja. Wie haben Sie denn den Putsch und die Zeit direkt danach erlebt?
Also ich würde sagen, ein Jahr vorher haben wir den schon erlebt. Mit dem Reichsriot in der Hauptstadt. Ja. Dann hat man die Minister gewarnt, unsere Schwestern, dass sie vorsichtig sein sollen, dass es nicht so weitergehen kann. Und der Finanzminister, ganz tolle Leute ausgebildet, ja, wunderbare Herrschaft. Niemand hat geglaubt, dass das möglich sein wird. Aber wir haben es gewusst. Er hat gesagt, es ist alles zu spät. Das Land ist zu korrupt. Vom Topf, von oben. Und wir haben weitergemacht. Aber jeder hat gewusst, dass irgendetwas in der Luft ist. Jeder. Unser Bischof, wir haben dann den ersten Bischof bekommen, hat gesagt, ihr Missionare, ihr macht weiter mit den Leuten und ich werde reden, wenn etwas passiert. Auch das war, also der Putsch war ganz was Schreckliches. Bei uns war es weniger schlimm wie in der Hauptstadt. Das war wirklich in der Hauptstadt ganz schlimm. Aber dann, wir haben weitergemacht. Zwei Schwestern mussten weg. Die haben einen solchen Schock erlebt, weil das waren sie überhaupt nicht gewohnt. Und die anderen haben weitergemacht mit den Leuten, mit den Menschen. Jeden Tag musste man vorbereitet sein für Dinge, die ganz anders waren. Das Land war einfach ganz anders nachher.
Wie sind Sie da persönlich damit umgegangen?
Ja, ich lebe nicht allein. Wir leben immer in einer Gemeinschaft. Ich war zwar immer die einzige Europäerin, aber das sind wir gewohnt. Ich habe damals eine Philippinerin, eine Amerikanerin, eine Irländerin. Wir sprechen Englisch. Wir haben alle die gleiche Vorausbildung. Wir sind sehr international. Ich war immer die einzige Deutschsprechende. Und meistens die einzige Europäerin. Aber das ist überhaupt kein Problem bei uns, weil wir vorbereitet werden. Und ich meine, das ist für junge Leute heute überhaupt kein Problem mehr. Man spricht Englisch überall. Und ja, man muss sich angleichen können, nicht? Flexibel muss man sein.
So wie immer im Leben.
Genau. Ja. Ob sie jetzt in der Ehe sind oder wenn jeder das will, was der andere, was er will, nur.
Man kann sich dann in der Gemeinschaft auch ganz gut austauschen.
Das ist eine große Bereicherung. Aber ganz große Bereicherung. Wenn man von so vielen Nationalitäten, wir sind auch hier in Wien, wir sind 6 Nationalitäten. Auch hier in Wien, wir mit seinen jungen Russen mit uns, Slowenien, Ungarn, Polen. Die meisten sind Österreicherinnen zurückgekehrt aus den Missionsländern.
Einige Jahre später, 1989, mussten Sie dann aber fliehen.
Ja, waren
was
dauernd,
genau ist da passiert?
Ja, es waren dauernd Gegenputsch. Das waren 10 Jahre, also weil sich die Stämme aufgebäumt haben gegen den neuen Führer, der den Putsch verursacht hat, war er vom kleinsten Stamm. Das ganze Regierungswesen war von Militärregierung, die aber nichts verstanden haben von der Regierung.
Wie Sie dann geflohen sind, wie war das dann genau?
Das war alles unvorbereitet. Wir wussten zwar immer, es könnte wieder was kommen, Und wir sind immer mit der Pfarre sozusagen, auch mit dem Bischof, ich war damals in der Bischofsstadt bei der zweiten Flucht. Alles, was laufen hat können, wir sind einfach in den Busch, durch den Dschungel und irgendwo waren dann Dörfer. Und das war alles sporadisch und unvorhersehbar. Und ob wir ankommen oder nicht, das wussten wir auch nicht. Aber wir haben es geschafft.
Was geht Ihnen da so durch den Kopf?
Die armen Leute. Aber buchstäblich. Da sieht man das Volk. Warum muss einer das alles so anstellen? Speziell, wenn sie diese Kindersoldaten, diese Halbwüchsigen mit einem Gewehr vor sich haben, die können alles machen, was sie wollen, ja, und haben uns trotzdem respektiert. Und wissen Sie warum?
Ja, warum?
Weil die uns gekannt haben. Und da habe ich sehr viel gelernt. Es ist nicht, dass jeder böse sein muss. Die wollten mehr haben. Die wollten auch das haben, was die Leute in der Großstadt haben. Und wir haben uns um diese Leute im Innern des Landes gekümmert. Um die Gesundheit, um die Schulen. In dem Maß, was wir fähig waren. Sie müssen sich denken, 6 Monate ist so eine schlechte, nicht mehr. 8 Monate können sie kaum, ohne Jeep kann man überhaupt nirgends durch. Das sind so schlechte Straßen. Diese schweren Truppenregen, das verschlammt ja alles und das ist alles anders. Und trotzdem bringen die im Innern des Landes das Essen für die Hauptstadt, nicht? Und das haben die nicht überzogen, dass das anders sein könnte, nicht?
So wie Sie das schildern, war es ja eigentlich, wie Sie gesagt haben, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis da mal alles...
Ja, keiner hat gewusst, wie lange das dauern wird. Einige von unseren Schwestern, wir waren ja dann volle 4 Jahre in der Elfenbeinküste, war totale Anarchie im Land. In Monrovia war eine Interim-Government-Regierung, weil der Taylor hat ja Monrovia nicht bekommen, zuerst. Und das hat auch Probleme ausgelöst. Und wir sind immer geflüchtet dann. Wir waren volle 4 Jahre, die ganze Diözese und alles, was er rennen hat können, in der Elfenbeinküste. Männer haben sich im Busch versteckt. Dann nach der dritten Flucht, dann ist er der Taylor Präsident geworden. Und dann sind wir wieder zurück, weil jeder gehofft hat, dass er seine Lehre bekommen hat und die Sache besser wird. Das ist aber nicht geschehen und er musste dann die Konsequenzen nehmen. Aber eines sage ich Ihnen, in dem Land hätte ohne die katholische Kirche, die eine Minderheit ist, ja, und diesen Erzbischof Michael Francis, hätten die das nie geschafft. Der hat einen Mut gehabt und das hat uns natürlich auch Mut gegeben. Und er hat recht gehabt, er hat gesagt, ihr kümmert euch um die armen Leute und ich werde reden. Und ich werde den Taylor konfrontieren, jeden Tag. Er war der vierte auf der Todesliste. Der hatte eine Todesliste gehabt.
Wahnsinn.
Und trotzdem haben wir gesagt, wir sind so lange in dem Land, wir müssen die Leute retten hier. Da brauchen sie Durchhaltungskraft. Aber es ist wichtig, wenn man auch im Land jemanden hat, der dazu hilft. Der ist ja bei uns aufgewachsen, als Kind schon, weil er halbweise war. Und das war einfach ein Segen für dieses Land. Nach dem Krieg hat er einen Schlaganfall, gleich ein paar Monate nach dem Krieg, und war 9 Jahre im Rollstuhl. Es muss mutige Leute geben, die das durchhalten.
Es klingt so, als wäre er genau der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit aufgewachsen,
genau,
oder?
Ja, ganz bestimmt.
Sie sind dann im Flüchtlingslager in der Elfenbeinküste, glaube ich, angekommen.
Ja.
Wie waren dort die Zustände?
Schrecklich. Wir waren die Ersten im Nordosten, wo der Krieg angefangen hat. Da war nichts da. Keine willkommen einen Flüchtling. Nicht hier und nicht nirgendwo. Und die haben sich alle gewundert, was wir tun, was wir wollen. Und jeden Tag sind mehr gekommen. Weil wir waren ja dort, wo der Krieg hereingekommen ist. Da mussten wir zuerst weg von unserem Orden. Wir waren die Ersten, die ersten 1000 Flüchtlinge aufgenommen haben in einem Haus in der Elfenbeinküste. Da das nicht einmal fertig war, alles offen. Und das war die Regenzeit und da sind sie alle da gelegen. Und von unserem Orden haben wir 10.000 US-Dollar bekommen für die ersten Flüchtlinge. Bis die UNO, bis die überhaupt geglaubt hat, dass Liberia einen Krieg hat, das hat die Zeit gebraucht. Wir haben dann mit der Pfarre, der war sehr großzügig, ein Eingeborener. Die Leute dort, die Christen, muss ich schon sagen, die waren sehr gut zu uns. Der hat uns sofort das Pastoralzentrum für eine Schule gegeben, dass wir anfangen können. Und das ist alles durcheinander, nicht?
Das ist ja ein reines Chaos, sage ich
damit. Ja, aber die Leute lassen sich was sagen, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Wir haben unsere eigene Caritas mitgebracht von Banger, wo wir flüchten mussten. Und Schwestern, Krankenschwestern. Und so haben wir überlebt in den ersten 3 Monaten, bis die UNO dann gekommen ist und gesagt hat, was da los ist.
Es dauert dann auch immer so lange, bis dieser ganze UNO-Apparat
dann reagieren kann. Ja, das muss ja alles organisiert sein.
Sie sind ja dann 91, sind Sie dann wieder zurückgekehrt nach Liberia. Wie genau ist es dazu gekommen?
Wir haben uns mit unserem Bischof zusammengesetzt. Das war das erste Mal, wie wir weg mussten. Nicht? Und er hat gesagt, wir können das Land nicht verlassen. Ich bin der Bischof. Wer mit mir zurückgehen will, ihr seid willkommen. Was wir vorfinden, wissen wir noch nicht. Und da haben sich Freiwillige von uns, 3, 4, haben uns gemeldet, wir gehen zurück nach Banger, wo auch der Kriegsschauplatz dann war. Der Teller ist ja ins Zentrum. Das war unser Kriegsschauplatz und die Bischofsstadt und alles. Da waren wir dann. 1992 wurden 5 amerikanische Schwestern in Monrovia erschossen. Da waren nämlich die ersten afrikanischen Friedenstruppen eingesetzt zum Schutz der Hauptstadt. Er hatte die Hauptstadt nicht bekommen am Anfang. Er wollte durch die Mangroven, alle Kindersoldaten sind hereingekommen, durch die Mangroven, das ist ja alles Sumpf, um die Hauptstadt einzunehmen. Und die Außenbezirke, diese Schwestern, die waren in den Außenbezirken, die sollten eigentlich weg, aber wussten auch nicht, sollen sie zu uns kommen, das ist ja alles so unsicher, nicht? Man weiß nicht, wohin von der Hauptstadt. Und Amerika ist zum ersten Mal eingetreten und hat diese Friedenstruppen finanziert. Das waren alle von Ghana, Senegal, Ghana und Nigeria. Die haben die Hauptstadt bewacht, damit diese Kindersoldaten nicht da sich infiltrieren. Und die Schwestern machen ja nie Unterschiede, wenn sie helfen. Und die haben den Soldaten geholfen mit einem Kranken. Und das war genug. Die haben sie erschossen auf der Straße. Und dann sind sie zum Kloster und haben die anderen 3, wir haben die alle gekannt. Wir haben geglaubt, die kommen zu uns. Und erst nach 6 Wochen waren unsere Schwestern in Monroven im Innern fähig, ihre Gebeine zu suchen. Es war ein totales Chaos. Und wir, alles was weiß war, war für den Täler Amerika und er wollte sich rächen. So, wir waren alle in Gefahr. Unser Bischof hat gesagt, bitte, geht nach Danane. Wir haben schon einen Stützpunkt seit 1990 in der Elfenbeinküste gehabt. 2 Schwestern waren dort und wir mussten dann flüchten in 1992. Der Bischof hat uns jemanden von der Regierung, die Gesundheitsministerin, und die hat uns an die Grenze gebracht. Unter vielen Umständen, Problemen, sind wir rausgekommen. 1993 sind wir wieder zurück und immer haben wir mehr Probleme vorgefunden als vorher. Nicht? Das ist ja verständlich. Der hat zwar um sich eine SS gehabt mit den Maschinengewehren. Nicht? Er hat eine Gruppe gehabt, die er in Israel und beim Gaddafi ausbilden hat lassen. Aber das war die Elitegruppe um ihn. Aber alles andere, wenn sie mitten im Busch, im No-Mans-Land, kommen ihnen 3 Halbwüchsige mit dem Gewehr entgegen und sagen, wir sind hungrig und sie haben selber nichts. Drum, ich habe so ein großes Herz für diese Kindersoldaten bekommen. Und wir haben in der Nacht, die haben uns nichts getan. Die waren überall, wo wir eben geflüchtet sind. Wir haben ein Feuer angezündet die Männer und die Frauen, weil alle Angst gehabt haben, nicht? Die sind um uns herum gestanden mit dem Gewehr. Wir haben dann gebetet, weil sonst kann man nichts machen, sozusagen. Man einfach schützt sich durchs Gebet. Die haben uns nie gestört. Also das war einmalig im Liberianischen Krieg. Die haben nie unser Gebet gestört, haben keine Kirche zerstört, die haben sich nur nachher die Dächer genommen, weil vom Krieg nichts herausgekommen ist. Aber das war ganz ein anderer Krieg, wie zum Beispiel in anderen Ländern. Immer haben die unser Gebet respektiert. Das ist etwas, was ganz einmalig war. Aber wenn ein junger Mann hungrig ist, ja, dann weiß man nicht, was ihnen einfällt. Aber sie haben ja nichts mehr gehabt. Und dann waren sie auch alle drogensüchtig. Das war ihre, die mussten Marihuana rauchen und noch vieles andere.
Sie haben sich dann ja auch um die Kindersoldaten, wie Sie schon gesagt haben, gekümmert.
Das war meine große, mein Gruß. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über die Eingliederung der Kindersoldaten. Ich habe 27 Jahre mit Kindersoldaten zu tun gehabt. Vom Anfang des Krieges 1990 bis 2017.
Welche Geschichten haben Ihnen diese Kinder da erzählt?
Die lesen Sie im nächsten Buch. Mhm. Einiges habe ich schon erwähnt, nicht?
Ja.
Einige wichtige Dinge, ja. Aber ich habe mich jetzt in dem neuen, ich hoffe, das kommt. Ich bin fertig mit dem Konzept, aber das muss jetzt hier ausgearbeitet werden. Und zwar in der gleichen Form von Erzählung, von Beispielen, ja. Was haben wir wirklich gemacht mit diesen Kindern, die nicht davongelaufen sind, weil sie nicht wussten, wohin. Es war ja überall, keiner wollte sie sowieso. Aber ja, wenn die davongelaufen sind, die sind ja wieder irgendwo mit einer solchen Gruppe. Es sind ja noch 19 Länder, wo Kindersoldaten kämpfen und Bodenschätze. Ich kann nicht schweigen, solange ich lebe, die Dinge hervorzuheben und warum wir uns Gedanken machen sollen.
Packt sie dann manchmal auch die Wut auf die Menschen, die diesen Kindern das angetan haben?
Das können Sie sich vorstellen, ja. Das ist normal, nicht? Aber mir geht es jetzt nicht um die Rache, sondern den Kindern ist ja Unrecht geschehen. Nur durch etwas Positives kann man das Negative irgendwie ausmerzen, nicht? Und wie viele Kinder nachher, denen wir geholfen haben, um weiterleben zu können. Der Papst hat den 12. Februar hat als Tag der Kindersoldaten ernannt, im vergangenen Jahr. Und da wollen wir zum ersten Jahrestag, möchten wir schauen, dass wir etwas über Kindersoldaten herausgeben. Wir haben noch zwei Schwestern in der Mission, die mit Kindersoldaten zu tun gehabt haben. So in dieser Form. Und echt. Und das war in Uganda. Aber das war ganz anders, noch viel schlimmer. Weil die Kinder wurden geraubt und gezwungen, diese Gruppe, und zwar aus religiösen Gründen, nicht? Das ist ja noch viel schlimmer.
Der Bürgerkrieg ist ja dann 2003 dann zu Ende gegangen, also nach einer sehr, sehr langen Zeit.
Es hat 90 angefangen und 2003 war es offiziell fertig. Und dazwischen, ja, da waren so Ups und Downs. Es war niemals sicher, nicht? Von 1994 war das Schlimmste. 94, am 8. September 94.
Was war da?
Das war der sogenannte Bangervoll, wo die drei feindlichen Gruppen, also bilden sich dann immer andere Gruppen, nicht? Mhm. In so einem Krieg. Und da haben sich drei verschiedene Gruppen gebildet. Die eine, die Tälergruppe, und eine Peace-Gruppe, also die für Peace, für Frieden. Die anderen waren United Group für Liberia. Da sind sehr viele Katholiken zu dieser Gruppe gekommen. Und die haben am 8. September sind die alle zusammengekommen in Bange. Der Teller war nicht da, der war draußen für einen Friedensprozess, für ein Friedensgespräch, das 12. in dem Jahr. Und das haben die ausgenutzt. Also was ich da getan habe, ich habe einiges im Buch aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, das war wie wenn alle Schlangen herausgekommen wären und sich gegenseitig gebissen hätten. Es war ganz schlimm, was da für Dinge vorgekommen sind. Wir sind auf und davon mit den Leuten, alle, die mit uns rennen konnten. Und ja, man lebt einfach eine Minute für die andere, nach der anderen. Ja, wenn sie sich erschießen, ich weiß nicht. Ich war so mit den Leuten verbunden, alle wir Schwestern, wir sind nie allein gegangen. Ja, wir waren immer zusammen. Beim letzten Mal waren wir nur zwei, weil die andere Schwester krank geworden ist. Die hat große Malaria bekommen, die haben früher schon wegschicken müssen in die Côte d'Ivoire. Und eine hat Krebs bekommen, muss schon vorher weg, nicht? Ja, das sind alles Dinge, die dazugehören, nicht? Wir sind ja Menschen.
Ja. Es ist dann 95 im Flüchtlingslager, ist ja auch die Ebola ausgebrochen, oder?
95, die erste Ebola ist in der Elfenbeinküste ausgebrochen, im Süden. Aber das haben wir gar nicht so mitbekommen. Wir haben nur Order bekommen, dass keiner die Flüchtlingsstellen verlassen darf. Und da ist im Süden, in Borke übrigens, ein südliches Gebiet, ist eine Krankheit ausgebrochen, wo die Leute Blut von der Nase und man stirbt sehr schnell. Da hat man den Namen noch gar nicht gewusst. Und sie sind französische Spezialisten eingeflogen worden und die haben das in 3 Monaten, das Land ist ja französisch, nicht? Und 3 Monaten war das alles eradiziert oder ich weiß nicht. Wir haben nichts mehr davon gehört. Aber dann in Guinea, nach dem Krieg, ist alles Mögliche ausgebrochen. Erst die Typhus, weil das Wasser ja so verseucht war, speziell bei uns oben. Man hat die Toten vor lauter Angst in die Brunnen geworfen, nicht, damit sie nicht schänden, vom Feind sozusagen. Da wird der Mensch ganz anders im Krieg, wirklich. Wird der Mensch nur um sein Leben oder sich vom Feind zu retten. Nicht? Das ist immer das Problem. Und trotzdem haben wir sehr, sehr viel heroische Taten auch erlebt.
Welche zum Beispiel?
Zum Beispiel einer von unseren Familien, die jüngste Schwester ist eine Schwester in Senegal jetzt, eine Missionarin. Die haben wir verfolgt, ihr ganzes 20 Jahre in der Kirche. Und einer der Buben, der wollte unbedingt kämpfen für den Täler, damit alle Freischule bekommen. Er ist weg von zu Hause, die Eltern haben geweint, die waren damals woanders, nicht mehr bei uns. Nach einem Jahr hat er solche Angst bekommen, weil das war alles anders, als sie sich das vorstellen. Mit 14 ist er weg, ist er nach Hause, hat sich versteckt und sofort, nächsten Tag, ist ein ganzer Rudel von Bewaffneten gekommen und haben ihn gesucht. Die Eltern haben gesagt, er ist nicht da. Haben sie gesagt, wir wissen, dass er da ist. Die ganze Familie hat geweint und geheult und haben sie gesagt, Napoleon, wenn du nicht herauskommst und mit uns gehst, erschießen wir deine ganze Familie. Die Schwester, die jetzt bei uns ist, als FMM, die war damals 4 Jahre alt. Und er ist herausgekommen und hat gesagt, bitte lasst meine Familie in Frieden, ich gehe mit euch. Haben ihn mitgenommen. Natürlich haben wir ihn nie mehr gesehen. Also der hat, ich muss sagen, der hat wirklich sein Leben für die Familie geopfert, nicht? Es waren Dinge manchmal, die wirklich heroisch waren. Speziell in dem jetzigen Buch, während der Ebola. Also da waren Kindersoldaten, die haben wirklich ihr Leben riskiert. Wir haben ja niemanden, keine Krankenhäuser im Innern gehabt, um das Essen hinzubringen vor die Camps, nicht vor diese Zelte. Und auch die Toten zu begraben, das war ein großes Problem in den Dörfern, weil das war ja so ansteckend. Keine Masken, die haben sich immer bereit erklärt. Die haben das harte Leben, die haben das harte Leben gekannt. Du musst gehorchen. Da sind Dinge vorgekommen, wo man in Europa staunen würde, nicht?
Die man sich so gar nicht vorstellen kann, wenn die zwei hier so sitzen.
Oder ein Ambulanztreiber, der wollte keine Maske für das Auto, weil sonst kriegen die Ärzte nicht genug am Anfang, nicht? Aber er wurde dann angesteckt. und hat eine Familie mit 5 Kindern hinterlassen.
Wenn man das so hört, also nicht nur die Krankheiten, sondern auch die ganzen militärischen Konflikte und Tote, die es da gegeben hat. Wie kann man sich denn vorstellen, da wie kann da überhaupt dann noch dem offiziellen Ende 2003 eine Heilung überhaupt eintreten?
Und die Liberaner haben nie aufgegeben. Was glauben Sie, wenn man es manchmal angeschaut, wann wird denn das endlich einmal zu Ende gehen? Unsere Provinzoberin hat gesagt, wenn ihr nicht mehr da bleiben könnt, keine Kraft mehr habt, dann müssen wir eben das aufgeben. Aber das wollten wir nicht. Da waren immer ein paar, die haben gesagt, nein, wir können die Leute nicht allein lassen. Dazu sind wir da, das ist unser Beruf. Ich frage mich manchmal, unsere Familien hier, was für Widerstände erleben die denn in ihrem Leben, nicht? Nee. Man muss erzogen werden, auch Widerstände zu erleben. Und ich bin gerade vor dem Zweiten Weltkrieg geboren und habe diese ganzen Nachkriegsdinge und alles miterlebt. Und da war nichts in Österreich, wo man sich verhätscheln hätte können. Nee. Ne? Und das hat mir schon sehr viel geholfen. Das ist kein Zweifel. Aber das Land hat sich erfangen. Nur mit der Ausdauer. Wir haben überhaupt kein Licht gesehen, wann wird das zu Ende gehen. Wir sind zurückgekommen, dann ist es wieder losgegangen. Aber ich kann davonrennen, aber mein Gewissen, warum leiden diese armen Leute? Der Täler hat ja Hilfe bekommen von hier, von uns. Und wenn sie die Ausbeutung mal miterleben und sehen, wie die Arbeiter dort in der Plantage, was die haben, wie sich die abrackern, noch immer mit den Kübeln und was die für Gelder machen.
Das ist Zeit auch von einem unglaublichen Kampfgeist von den Menschen dort, oder?
Genau. Die haben gesagt, wir geben unser Land nicht auf. Viele sind dann zurückgekommen. Manche, die sind durch die langen Jahre in Ghana, haben wir ja ein großes Camp gehabt. Außerhalb der Hauptstadt, da ist jetzt eine ganze Stadt, ist da entstanden. Eine eigene Kirche, die haben einen eigenen Bischof jetzt, weil es Englisch war. Sonst viele, die es geschafft haben, sind gleich nach Ghana, wenn sie durchgelassen wurden, weil die Elfenbeinküste ist Französisch, nicht? Guinea ist Französisch und Liberia ist Englisch, nicht? Zwei von unseren Schwestern haben Französisch gekonnt, weil wir es schon vorher gelernt haben. Und das hat uns unwahrscheinlich viel geholfen mit den Autoritäten. Wir haben ja mit einem anderen Land da gewirtschaftet, nicht?
Ja.
Die uns nicht wollten natürlich. Die haben uns gesagt, die Polizei, wir haben das Problem gesucht und wir haben es gefunden. Denn ihr eigener Präsident hat zugesagt, nicht? Manchmal möchte man den Politikern hier so einiges ins Ohr flüstern.
Was würden Sie denn den Politikern, den heutigen, ins Ohr flüstern?
Bleibt geradlinig, was recht ist, egal was die anderen sagen, was zum Besten der Menschen ist und nicht diese Gier, was ich will und mein eigenes Leben bereichern. Und der andere ist zweitrangig. Das wird nie arbeiten. Also das, ich meine, von allen Herrschern dieser Erde, und speziell in Afrika, viele wollten ein Kolonialherrscher sein. Nicht? Und keinem ist es gelungen. Und die Leute müssen immer leiden darunter. Und ist es anders in Österreich? Nicht das.
Man sieht eh, was gerade los ist.
Nicht? Es geht nicht, wenn man ohne Gewissen, und wir haben ein Gewissen haben wir durchgehalten, und wir haben das Land so mehr oder weniger. Die erste Frau Afrikas ist Präsidentin geworden, auch wenn sie nachher mit ihren Söhnen ein bisschen abgewichen ist. Aber diese Frau, kein Mann hätte das Land wieder zurückgebracht. Es war so ein Chaos, also in jeder Beziehung. Aber sie war mit dem Krieg, mit dem Land sehr, sie war ja Liberianerin, nicht? Hat mit dem Geld umgehen gewusst und hat dann das Land wirklich wieder weitergebracht.
Als ich mir das Buch beim ersten Mal durchblättern, ist mir eine Überschrift ist mir sofort aufgefallen.
Ja.
Und da muss ich sagen, nämlich Ohrfeige für den Bischof.
Ja. Das ist kein Spaß.
Ich weiß. Ja. Was genau ist da passiert? Was war das für eine Begebenheit?
Wie wir zurückgekommen sind nach dem Krieg. Erst haben wir uns in Nannene, alle, die übrig geblieben sind vom Missionspersonal, einmal zusammengesetzt. Waren ja noch keine eingeborenen Priester, nur ein Bischof haben wir gehabt. Und was machen wir jetzt? Mein Haus ist kaputt, euer Haus ist kaputt. Und wir haben nur einen Ort, da ist ein großes Lager aufgerichtet worden. Natürlich, wir haben gesagt, jetzt gehen wir nicht auf, jetzt ist wenigstens der Krieg zu Ende. Aber da war noch keine Entwaffnung. Ja, da war noch ein ganzes Jahr Entwaffnung. Sind wir zurück und haben die ersten Buben, die bei uns Zuflucht gesucht haben, das sind immer, man kommt immer in die katholische Mission, nicht sozusagen. Da kriegen wir wenigstens was zum Essen. Der Bischof sitzt da vor seinem kaputten Haus. Wir sind auch vor unserem kaputten Haus gewesen, wir zwei Schwestern, wir sind da hinauf mit Caritas, Medicine Sans Frontières, Polizei, weil die Kindersoldaten haben ja noch Gewehre gehabt, nicht? Kommt eine Gruppe herein und der Bischof, der mit uns geflüchtet ist, ja, 3 Tage im Busch und da sind wir alle und haben uns angeschaut und sagt dann, naja, wo fangen wir denn an? Und wir haben so gesprochen, kommen diese Buben da rein, Bischof, wir sind hungrig. Wir haben gesagt, setzt euch einmal dahin, wir besprechen gerade. Aber warte, und auf einmal kommt einer, wie hat er geheißen, kommt da reingeschossen, stellt sich vor den Bischof hin und sagt, gib mir mein Geld.
Ivo, glaube ich, oder?
Ivo, ja, der Ivo. Gib mir mein Geld. Und sagt der Bischof, ja, was für ein Geld? Ich habe ja nichts von dem Krieg gehabt, hat er gesagt. Sagt der Bischof, ja, ich auch nicht. Wir haben alle nichts. Hat er ihm eine Ohrfeige versetzt, den Bischof. Die haben ihn gepackt. Und der eine hat ihm gesagt, weißt du, was dir passiert wäre, wenn du das dem Kommando tust? Ja, aber ich habe... Man muss aber das auch verstehen. Und der Bischof hat das auch verstanden. Sie müssen sich vorstellen, 10 bis 14 Jahre haben manche für den Kerl gekämpft. Ja. Nicht ihre Gesundheit, ihre Ausbildung, nichts. Verrückt sind manche geworden, nicht? Und jetzt stehen sie da mit nichts. Und das, wenn man da nicht richtig reagiert, ja, dann hätten wir noch schlimmere Dinge erlebt. Und dann sagen die Buben, der Bischof hat nichts mehr gesagt. Die haben ihm die Antwort gegeben, die Buben, weil es waren ja immer noch welche, die ein gutes Herz, die haben immer noch, nicht? Ein junger Mensch oft, und die haben gesagt, verschwinde von hier, und der Bischof hat gesagt, jetzt sind wir mit dem Krieg fertig. Wenn du nur wer etwas lernen will, wir werden uns bemühen. Und aber die anderen haben ihn richtig hinausgeworfen. Die waren so, es war ihnen zu viel, nicht? Aber der Bischof hat nicht reagiert. Hat einfach, ja, was soll er denn machen? Nicht? Und wir haben auch, wir waren alle so baff, wir mussten. Aber der ist am nächsten Tag zurückgekommen zu den Buben und hat gesagt, ich möchte doch etwas lernen. Und eigentlich war das ja, wie wir würden sagen, in Österreich blöd, dass ich das gemacht habe. Und dann sagen die Buben, ja, da musst du die auf die Knie gehen und bitten, dass er dir vergibt. Denn in Liberia, in Afrika, da kniet man sich, er holt ihr Fuß an. Nicht? Buchstäblich, ja, man haltet die Füße des einen, den man um Verzeihung bittet. Auch im Stamm. Die Afrikaner sind anders, die haben noch dieses Gefühl, wenn ich zu einer Familie gehören will oder zum Stamm, muss ich für das Vorgekommene Verzeihung bitten. Dann hat er gesagt, ob sie mit ihm gehen wollen, weil allein hat er Angst vom Bischof. Und sagen sie, naja, in Afrika geht man ja nicht allein, für nichts. Wenn sie irgendwo, ich habe das auch lernen müssen, sie sprechen nicht zu einem Townchief, das macht der Katechist für sie. Mhm. Ja, es ist immer, man geht immer durch eine Mittlerperson. Je einer spricht für den anderen. Und darum, die Afrikaner verstehen so viel von uns, von der katholischen Religion, viel besser, die kapieren es viel besser wie wir eigentlich. Es geht immer über einen Mittler. Wenn einer stirbt, über den Geist eines Guten, der mit dem Bösen spricht. Es ist eigentlich verständlich.
Ja.
So, jetzt sind die gekommen zum Bischof. Ich war damals nicht da, ich war bei uns im kaputten Haus da. Aber der Bischof hat uns nachher erzählt, der Ivo ist zurückgekommen. Und die haben zuerst für ihn gebeten, ja. Und dann hat einer gesagt, so, jetzt hol, he's fit, ja. Hol your foot, ich halte deine Füße, ja. Damit er dir vergibt. Ja, dem ein buchstäblich dazu gezwungen. Und er hat es getan, aus Not. Und der ist ein Tischler geworden, also einer der Besten.
Okay.
Aber der Bischof hat ihm gesagt, wenn du dir das wieder überlegst, wir wollen jetzt keinen Krieg mehr. Wir wollen ein neues Land aufbauen mit denen, die einen guten Willen haben. Und wir werden zusammen alles tun, was wir können. Und er hat mich ja damals gefragt, haben Sie das gelesen, erinnern Sie sich, in einer Dorfkirche.
Ja.
Der mich gefragt, warum ihr Katholiken, you don't pay back, ihr zahlt nicht das Böse zurück. Hat er mich da sitzen, hat er unsere Kirche repariert in einem Dorf und wir sind da vorbeigekommen und da hat er gesagt, Schwester, ich möchte dich etwas fragen. Und natürlich alle Buben herum, nicht? Wenn man da irgendwo hinkommt, kommt immer ein ganzer Rudel zusammen. Mhm. Egal wo. Und das war auch gut. Und dann habe ich meine ganze Erklärung, was zum Frieden gehört. Die haben ja sehr viel erlebt. Ne? Und er hat auch gesehen, dass das besser ist. So langsam kann man die Seelen, die Gemüter, diese Dinge umwandeln. Das geht nicht in einem Programm.
Mhm.
Das werde ich im neuen Buch erklären.
Ja.
Die haben die Correction Houses, die UNO hat Correction Houses angefangen.
Ich
habe ihnen sofort gesagt, das gelingt euch nicht mit den Liberianern. Aber in anderen Ländern gelingt das auch so. Hier nicht. Wir kennen die Leute besser wie ihr. Das waren alles UNO, afrikanische UNO-Angestellte. Die waren Afrikaner, meistens von einem anderen Land, die andere Erfahrungen gemacht haben oder nicht zugegeben haben, dass es nicht stimmt. Aber die werden bezahlt, bei der UNO nicht,
ja.
Werden bezahlt und das ist alles Bürokratie, aber das geht nicht so.
Sie sind ja jetzt seit 2017 wieder in Österreich.
Ja.
Wie ist es denn zu Ihrer Rückkehr gekommen?
Ich war ganz allein während der Ebola bei uns, weil zwei Schwestern schon vorher weg mussten wegen Krankheit und die Generaloberin wollte nach Liberia kommen, um sich die Situation anzuschauen. Das war ein jahrelang immer ein ganzer Aufruhr, nicht mit dem ganzen Land und auch den Schwestern. Sehr viele sind krank geworden. Und das spürt man natürlich. Man wird einfach ausgesaugt. Nicht? Das Klima dazu. Und ich war dann fast 80, bin 83 jetzt, fast 84. Ich habe sehr, sehr große Schmerzen gekriegt im Rücken von den schlechten Straßen. Nicht? Wenn Sie 40 Jahre auf den schlechten Straßen herum sind, dann macht sich das bemerkbar.
Wir denken, ja.
Und dann hat sie gesagt, wir müssen Liberia neu aufstocken mit Schwestern, weil wir sehr viele Berufe in Ghana haben, afrikanische Schwestern. Die haben aber Angst gehabt, nach Liberia zu kommen, natürlich. Das ist ja verständlich. Und wir hätten auch keine junge Schwester in Liberia haben können derzeit. Und dann hat sie gesagt, wir haben in Liberia keine Versorgung für ältere Schwestern und ich bin für dich verantwortlich wie für alle anderen. Dann hat sie mich gebeten, zurückzukommen. Und natürlich ist mir nicht leicht gefallen, aber ich will, kann auch nicht im Rollstuhl dort existieren und den anderen eine Last. Da muss man das auch die Vernunft halten lassen. Nicht? Aber mein Herz, das kann ich Ihnen sagen, wie der Pater Wallner gesagt hat, ich soll das aufschreiben, im halben Jahr bin ich dann zur Mission. Das war mir eigentlich ein Bedürfnis. Für mich selber war es ein heilsamer Prozess. Und auch mit den Schwestern, die eine hat auch in einem anderen Land sehr viel durchgemacht. Wenn man in einer Gemeinschaft lebt, überwindet man das besser als allein. Das ist ganz, ganz sicher.
Also vermissen Sie es aber schon noch, kann man sagen, oder?
Ach, ja, mein Herz ist sowieso nicht halb nur halb. Ich kann mich immer noch nicht an die Genusssüchte, an dieses ganze Leben. Und dann habe ich zum Pater Wallner gesagt, gut, ich schreibe das auf, aber wir müssen für die Armen was tun in Liberia. Und mit dem das Buch, was ich allein verkauft habe, was ich unter meinen Freunden, Missio verkauft ja auch die Bücher für die armen Länder, nicht? Mhm. Meistens für die Schulkinder können wir 6.000 Kinder in Liberia jeden Tag eine Schulerspeisung geben. Und das ist ganz wichtig. So, das ist meine Geschichte.
Ich denke, das war auch ein gutes Schlusswort. Schwester Johanna, danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
Für meine Geschichte.
Sehr gerne.
Das war Wer glaubt, wird selig für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Sie können uns außerdem auf Facebook, Instagram oder auch durch unseren YouTube-Kanal folgen. Das Buch Wo der Pfeffer wächst, Missionarin zwischen Bürgerkrieg und Ebola von Schwester Johanna Datzreiter, erschien 2019 im B&B Verlag. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seedhofer.